Aktenzeichen Margarete Dach, Widerstand und Erlösung, eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Eine unbekannte, junge deutsche Frau, Margarete Dach, Ehefrau und Mutter, wurde in den Jahren des Nationalsozialismus zum Leuchtfeuer für viele. Es war die Zeit, deren unheilvolle Entwicklung aus unscheinbaren Anfängen jeder nachwachsenden Generation neu verständlich gemacht werden muss. Auch das Verhalten der Christen in der geistigen Katastrophe der 12 Jahre steht immer neu auf dem Prüfstand. Es ist wichtig, die vergessenen Namen zum Sprechen zu bringen. Neben den großen Namen wie Bonhoeffer und Niemöller, Delp und ihr Geschwister Scholl gehören auch weniger vertraute Namen, wie etwa die bisher nur einem kleinen, eingeweihten Kreis bekannte Margarete Dach. Dabei wird in diesem Aktenzeichen die sogenannte Dachmutter in einem Interview mit Hanna-Barbara Gerdl-Falkowitz, Lehrstuhlinhaberin für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft an der Technischen Universität Dresden, neu und vielseitig beleuchtet. Wer sich an Christus und an der Kirche orientiert, erkennt die Irrtümer der Zeit schneller als andere. Das sehen wir am Leben der Margarete Dach, die schon vor 1933 Hitler und seinen Nationalsozialismus durchschaute und ihn als satanisch charakterisierte. In der Zeit der wirtschaftlichen Not und der politischen Leidenschaften sind viele auf Hitlers Propaganda herangefallen. Nicht so Margarete Dach.
Frau Professor, erkennen Menschen, die sich an Christus orientieren, die Irrtümer der Zeit eigentlich besser als andere?
Man kann das an Margarete Dach sehr deutlich machen. Diese Frau hat ja nie studiert. Sie kommt nur aus einem gläubigen protestantischen Elternhaus, in dem täglich und vor allem sonntags vertieft die Bibel gelesen wird. Und Margarete Dach kommt zu einer ganz frühen Entschleierung des Nationalsozialismus schon im Jahr 1930. Sie geht nämlich dort schon in die Versammlungen der NSDAP, um herauszufinden, was mit dieser Gruppe los ist. Und sie prüft die Aussagen überhaupt nur an der Bibel. Und ihr entscheidender Punkt, misstrauisch zu werden und dann dagegen sich zu wehren, war die sehr früh beginnende Hetze gegen die Juden. Und für Margarete Dach war deutlich, schon vom Alten Testament her, sie zitiert das auch, dass die Juden der Augapfel Gottes sind.
Diese mutige Frau ist 1878 in Westpreußen in einer protestantischen Familie als Margarete Klampt geboren worden. 1902 heiratete sie in Königsberg den Amtsrichter Arthur Dach. Dieser Ehe entstammten die Söhne Arvet und Sebastian. Aus beruflichen Gründen kam die Familie Dach über Breslau und Darmstadt nach Kronberg im Taunus. 1920 hatte Margarete Dach eine mystische Vision, die ihr eine klare Sicht und eine starke innere Kraft verlieh, um den Bedrohungen des Nationalsozialismus begegnen zu können. Ihr Widerstand war kein Kampf mit Pistole und Bombe. Ihr Widerstand war rein geistiger Natur. Durch Gespräche und Gebete immunisierte sie ihre Verwandtschaft und ihren großen Freundeskreis gegen die Propaganda Hitlers.
Der Widerstand der Margarete Dach war ja kein Kampf mit Waffen, sondern vielmehr ein Kampf, ein Widerstand geistiger Natur. Kann man in diesem Fall von einer mystischen Vision sprechen?
Ja, ich denke, vielleicht würde ich sogar eher sagen, einer Form von Hören. Also wenn wir nicht Vision nehmen, sondern eher Audition, wobei das auch nur ein Fremdwort ist. Margarete Dach hat mehrfach Befehle gehört, also Bitten Gottes oder oft ausdrückliche Wünsche. Sie schreibt zum Beispiel, das ist noch knapp vor 1933, sie habe begonnen, für den Führer zu beten, beziehungsweise damals eben für Hitler und übrigens für die gesamte Gefolgschaft. Und es sei ihr der klare Befehl wörtlich zugegangen, sie muss aufhören, für Hitler zu beten. Das hat sie dann auch beendet, sie hat aber nicht aufgehört, für die anderen zu beten. Und diese Form von innerer Stimme hat sie immer wieder gehabt. In diesem Sinne würde ich sie ausdrücklich schon als Mystikerin bezeichnen, denn auch ihre plötzliche Heilung im Jahr 1920, wo sie beinahe auf einem langjährigen Sterbelager schon sich befand, kam auch über ein Wort. Sie hatte einfach den Satz aus dem Johannesevangelium gehört, du bist mein geliebter Sohn. Und sie stand auf und ging. Und das würde ich doch in eine Form von mystischer Nähe und mystischer Vertrautheit rücken.
Als 1933 die sogenannten deutschen Christen die evangelische Kirche mit dem Nationalsozialismus vermischten und bald darauf Hitler den willfährigen Pastor Müller zum Reichsbischof ernannte, unterstützte Frau Dach die bibeltreuen Pastoren Niemöller, Bonhoeffer und Barth bei der Gründung der Bekennenden Kirche. Von Frau Dach ging eine starke Wirkung auf ihren Bekanntenkreis aus. Deshalb wurde sie weiterhin nur Dachmutter genannt. Durch ihre religiöse Geborgenheit strahlte sie auf alle Sicherheit und Wahrheit aus. Wenn jemand aufgrund der wirtschaftlichen und außenpolitischen Erfolge Hitlers in Zweifel geriet, ob dieser Führer nicht doch von Gott geschickt sei, antwortete sie mit großer Entschiedenheit: Nein, Hitler ist nicht nur satanisch, er ist der Teufel selbst. Da Frau Dach auch mit geheimdienstlicher Überwachung und mit Hausdurchsuchungen rechnen musste, entfernte sie vorsorglich belastendes Material und riss entsprechende Blätter aus ihrem Tagebuch. Denn ein offenes Wort konnte damals lebensgefährlich werden. Den Antisemitismus der Nationalsozialisten verabscheute Margarete Dach von Anfang an als menschenverachtend und unbiblisch. Sie wusste auch, dass Hitler alle Verträge brechen würde, die er vorher feierlich unterzeichnet hatte. Zurück nochmal zur Konversion. Was war nun der tiefere, der wirkliche Grund der Konversion Margarete Dachs von der evangelischen Kirche zum katholischen Glauben? Das war ja kein Saulus-Erlebnis, denke ich, sondern vielmehr eine lange Wanderung bis zur katholischen Kirche.
Margarete Dach hat in Freundschaft mit Martin Niemöller, einem anderen sehr großen Namen der protestantischen Tradition dieser Zeit, schon in den 30er Jahren begonnen, sich zu fragen, ob der Protestantismus eigentlich eine Kirche vorstelle. Wir kommen hier auf ein schwieriges Gebiet, weil das gerade durch die letzte Verlautbarung aus dem Vatikan natürlich auch in Deutschland sehr heftig wieder diskutiert wurde. Aber sowohl Niemöller wie Margarete Dach haben die protestantische Tradition eigentlich nicht als kirchliche, sondern als Lehrtradition verstanden. Das heißt, hier werden bestimmte Lehren weitergegeben, aber nicht eine kirchliche Gemeinschaft, also nicht in dem Sinne, was nun Corpus Mysticum bei Paulus heißt. Und Margarete Dach hatte umgekehrt schon sehr früh, wiederum auch in Form eines Hörens, den Satz vernommen, dass sie in dieser Kirche nicht, also dass sie in dieser protestantischen Tradition nicht bleiben würde. Sie wusste aber nicht, wohin es ginge. In dem Sinne hat sie sich jetzt jahrelang sozusagen auf ein Hören vorbereitet. Aber für ihre Konversion ist nun noch ein anderer Zug bezeichnend. Sie hatte ja 70, 80 Menschen um sich herum immunisiert gegen den Nationalsozialismus. Dort wurden keine Fahnen gehisst, die gingen nicht mit auf die Demonstrationen. Es ist ihnen erstaunlicherweise auch nichts oder sehr wenig passiert. Aber viele dieses Kreises sind lange vor Margarete Dach in die Konversion, das heißt in die katholische Kirche gekommen. Sie selber war fast die Letzte, und zwar mit der wirklich schönen Begründung, sie sagte, die Leute machen mir alles nach. Ich hätte kein gutes Gewissen, wenn ich nun eintreten würde und jemand würde nicht aus Überzeugung, sondern nur der Dachmutter zuliebe konvertieren. Deswegen hat sie sich so lange zurückgehalten.
Unter dem verheerenden Einbruch der NS-Ideologie in die evangelische Kirche hat Frau Dach sehr gelitten. Die Gründung der vergleichsweise kleinen bekennenden Kirche als Oppositionskirche war ihr nur ein karger Trost. Schließlich konvertierte sie 1943 mit 60 Leuten aus ihrem Freundeskreis zur katholischen Kirche. Ihr Motiv war nicht nur der eindrucksvolle Widerstand der katholischen Kirche gegen das NS-Regime. Sie fand in der katholischen Kirche auch die Fülle des christlichen Lebens verwirklicht, während sie in Übereinstimmung mit Martin Niemöller die evangelische Kirche nur als eine Lehre empfand, in der ursprüngliches Christentum nur teilweise vorhanden sei. Mit welchen anderen Persönlichkeiten der neueren, aber vielleicht auch der älteren Geschichte würden Sie, Frau Professor Falkowitz, Margarete Dach vergleichen?
Das ist eine schwierige Frage. Sie hat ein ganz eigenes Profil. Sie ist ja ursprünglich aus Westpreußen. Wenn man diese Charakteristik kennt, dann ist da ja eher etwas Verhaltenes drin. Ich habe schon einmal überlegt, ob man sie mit Edith Stein vergleichen könnte, die ja auch in ihrer Art eher nach außen hin nicht so sehr mitteilsam über sich selbst war. Grete Dach hat zwar Tagebücher geführt, nie aber die Absicht gehabt, das zu veröffentlichen. Für sie waren das nur Zeugnisse ihres inneren Weges und übrigens des Dankens. Sie hat in sehr vielen Texten eigentlich nur gedankt, also sich immer wieder vor Augen gehalten, was ihr an einem Tag in einer Woche zuteil wurde. Aber dieses leicht spröde vielleicht, aber auch das Unbeirrbare, das ganz Senkrechte, das an ihr ist, das könnte ich andeutend auch in Edith Stein sehen. Da wird ein Pfeil gewissermaßen abgeschossen ins Dunkel, der verliert aber nie seine Richtung. Der Weg von Margarete Klamt war natürlich insofern anders, als sie schon Christin war und dann die Konfession ändert bzw. erweitert. Für sie war es ja ein Heimkommen. Auch bei Edith Stein fällt mir aber gerade ein, würde ich sagen, dass sie das Judentum, das sie ja nicht gut kannte, nur aus einer Art heimatlicher oder familiärer Übung eigentlich erst dann entdeckte, als sie Christin wurde. Auch in dem Sinne war das Christentum, dass sie das sich taufen ließ, dann auch ein Heimkommen. Doch, vielleicht gibt es mehr Parallelen, als ich mir das im Augenblick gedacht habe. Sie sind ja auch unfern voneinander geboren und aufgewachsen. Auch Margarete Dach war längere Zeit als junges Mädchen ja auch in Breslau. Auch mit ihrem Mann nochmal. Ja, vielleicht ist das doch ein Typus von Geradlinigkeit, sehr großer Ernsthaftigkeit, Gewissenhaftigkeit, der sich dann auch unbeirrt führen lässt.
Ähnlich wie schon Franz Werfel erwartete auch Margarete Dach eine Vereinigung aller christlichen Konfessionen unter dem Dach der katholischen Kirche. Propheten haben zwar oft Visionen kommender Ereignisse, aber wann diese Ereignisse eintreten, können sie nicht angeben. Frau Margarete Dach starb am 18. Dezember 1946 im Kreis ihrer Familie nach langer, schwerer Krankheit. Ihre Schmerzen wollte sie einbringen in das Erlösungswerk Christi. Es ist ja ungemein wichtig, die vergessenen Namen, die versunkenen Gesichter heute zum Sprechen zu bringen, um den offenen und verborgenen christlichen Widerstand dieser Zeit aus dem Zwielicht der Verdächtigungen zu holen. Dazu haben Sie, Frau Professor Gerdl Falkowitz, einen großen Beitrag heute geleistet. Darf ich Sie jetzt noch um ein Schlusswort bitten?
Gerne, und zwar ein Schlusswort, das ich an Margarete Dach als eigentliche Attraktion empfunden habe für mich selbst. Ich kannte ursprünglich ihre Nichte, die mir ab und zu von einer Tante erzählte. Ich bin erst aufmerksam geworden, als diese Nichte davon sprach, dass Margarete Dach aus der Auferstehung gelebt habe. Einen solchen Satz habe ich eigentlich noch nie gehört. Und das hat mich umso mehr betroffen, als ich in meiner Umgebung, auch in Dresden, sehe, dass Christentum in der Regel mit Trauer, mit Sünde, mit Unterwerfung, mit Kopfhängen, mit einer gewissen dauernden Gewissenserforschung zu tun hat, was übrigens viele Leute dann vom Christentum auch zurückhält. Das ist meiner Meinung nach noch eine Form, die im 19. Jahrhundert sehr stark geprägt wurde. Und was mich dann so sehr berührt hat, dass Margarete Dach alles das für vordergründig, für bereits überwunden erklärt hat. Also Sünde ist schon überwunden, sagte sie. Auch der Tod ist überwunden. Wir hätten überhaupt keinen Anlass, beständig uns auf unsere eigenen Untiefen oder Schwächen zurückzuwenden. Im Gegenteil, das ist eine Hinderung für den Glauben. Und diese Freudigkeit, dieses Empfinden, bereits wirksam erlöst zu sein, das halte ich für eine der großen, eigentlich wenig gesagten Botschaften, die das Christentum heute ganz dringend aussagen müsste.